ja, mit einem offenen Kredit für eine Immobilie, dann von einem Festangestelltenverhältnis auch ein, ich hatte ja auch einen unbefristeten Vertrag bis zur Rente sozusagen. Und das dann in die Selbstständigkeit zu gehen, war schon ein gewisses Risiko. Und im Nachgang auch eigentlich so ein bisschen bescheuert, aber irgendwie hat es sich ja gelohnt anscheinend.
Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich, und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einem ehemaligen Pädagogen, der heute Gangster-Rapper managt. Queraussteiger Patrick Tiedl.
Mein Gast und ich haben heute eine hygienisch vorbildliche Distanz von knapp 300 Kilometern. Patrick ist nämlich in Berlin und ich bin in Hamburg. Und Patrick hat als Diplompädagoge schon 7 Jahre lang in Wohngruppen, Kitas und Einzelfallhelfer gearbeitet. Was das bedeutet, gleich mehr. Bevor er anschnallen Gangster-Rapper gemanagt hat und das heute auch immer noch sehr erfolgreich macht. Ich vermute, Gangster-Rapper ist eng verwandt mit dem pädagogischen Einzelfallhelfer, aber das frage ich ihn am besten selbst. Willkommen, Patrick Tiedl.
Hallo, freut mich.
Hallihallo. Ich fange mal ganz einfach an. Warum hast du mal Pädagogik studiert oder damit angefangen?
Also so ein paar Jahre später stelle ich mir auch die Frage. Tatsächlich war das irgendwie so, dass ich einfach innerhalb der Schule nie so richtig wusste, was ich mal werden will. Und meine Mutter hat im Jugendamt gearbeitet, was sie auch immer noch tut. Und irgendwie bin ich dann in so einen sozialen Bereich reingerutscht sozusagen. Ich habe dann ein Praktikum in der Schule gemacht, damals im Kindergarten. Das hat irgendwie Spaß gemacht, irgendwie kannte ich aber auch keine Alternative. Und dann bin ich so reingerutscht tatsächlich und war auf so einer Schule für Sozialpädagogik, habe da dann auch mein Fachabitur gemacht und so weiter und so fort und dann quasi das Ganze studiert, so dass ich dann Diplompädagoge wurde. Im Jahre 2009 war das, genau. Und ja, parallel natürlich schon im pädagogischen Bereich dann immer gearbeitet und danach dann halt Vollzeit quasi im pädagogischen Bereich gearbeitet. Das war nie eine langfristige Überlegung, das hat sich irgendwie immer so dann ergeben tatsächlich. Und eine Zeit lang wollte ich auch überhaupt nicht von der Schule oder von die Schulbank loslassen und hatte irgendwie das Vorbild Van Ryder von Party Animals und wollte einfach so lange wie möglich auf der Schule beziehungsweise lernen und wenig arbeiten. Aber das hat sich dann zum Glück auch irgendwann geändert.
Aber warum? Also was fandst du daran so gut?
Also ich war schon immer ein ehrgeiziger Typ, glaube ich. Also zumindest sagen das andere Menschen über mich. Und an sich habe ich auch gar keine Scheu, die Ärmel hochzukrempeln und zu arbeiten. Hatte ich noch nie. Aber irgendwie hat mir die Schulbank gefallen und irgendwie hat mir der Vibe gefallen. Ja, auf so einer Uni zu sein oder auf so einer Fachhochschule war das ja und da irgendwie den Laden aufzumischen.
Wieso aufmischen?
Weil ich glaube immer anders war als der typische Pädagoge, ne? Also ich hab immer Glatze und Bomberjacke getragen und meine Turnschuhe und ich glaube, wenn man sich jetzt einen typischen Pädagogen vorstellt, dann entspricht ja nicht diesem optischen Bild. So, und ich war dann irgendwann auch Gesamtschulsprecher und sowas und was völlig paradox ist und war sogar im Studiengang Jahrgangsbester. Aber einfach nur, weil ich dann nicht immer mit der Jahrgangsbesten gelernt habe. Nicht, weil ich so schlau war, sondern einfach nur clever genug halt mit dieser Dame gelernt zu haben und dadurch hat das ganz gut abgefärbt. Weiß ich nicht. Ich kann es gar nicht so richtig beantworten, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich nicht so richtig da reinpasse in diese pädagogische Welt, weil ich halt nicht so dieser, ich sag's jetzt mal überspitzt, Bio-Öko-Typ bin, was man ja irgendwie manchmal als Bild vielleicht auch hat von einem Pädagogen. Genau.
Sondern eher das genaue Gegenteil dann, oder?
Ja, möglich. Also ja, vielleicht ist das so. Also ich meine, bin groß geworden in so einem Bezirk in Berlin. Das ist eins der größten Plattenbausiedlungen in Europa. Und dementsprechend bin ich da halt tatsächlich irgendwie mit Bomberjacke und Glatze groß geworden, ohne politische Ausrichtung jetzt das in so eine Richtung zu münzen.
Muss man, glaube ich, dabei sagen.
Ja, genau. Und ich meine, ich habe neben meinem Studium habe ich an der Tür gearbeitet. So, wo? Also als Türsteher quasi, ne?
Ja, und im Club,
in Berlin. Ja, genau. Und das ist, glaube ich, alles untypisch für einen pädagogischen Bereich. So. Das alles hat aber, glaube ich, im Endergebnis dann schon dazu geführt, dass ich das, was ich heutzutage tue, worauf wir wahrscheinlich ja später nochmal kommen, möglicherweise auch so gut tun kann. Ja, so, oder umsetzen kann.
In der Branche der Bouncer wahrscheinlich einer der wenigen mit Diplom, oder unterstellt man da den Türstehern
was Böses? Nee, ich glaube, da unterstellt man denen was Böses. Also ja, ich glaube schon. Also ich kenne da ein paar auch alte Kollegen oder Leute auch immer noch, die deutlich mehr im Kopf haben als das, was man denkt.
Den man so nebenbei macht.
Ja, genau.
Hast du denn im Studium was gelernt, was du zum Beispiel heute noch nutzt? Also was war so das, so mal so eine Erkenntnis, die man...
Also insgesamt habe ich schon, glaube ich, gelernt, Empathie und Feinfühligkeit noch stärker auszubringen. Also ich glaube, grundsätzlich braucht man das als Mensch erstmal, ne? Das ist erstmal eine Fähigkeit, die man irgendwie für diesen pädagogischen Bereich oder sozialen Bereich mitbringen sollte, definitiv. Und ich glaube, dass es im Zuge der ganzen Ausbildung, des Fachabiturs und des Studiums deutlich ausgeprägt geworden so. Das ist, glaube ich, was grundsätzlich hilft. So, also habe ich zumindest das Gefühl als Mensch so, und das fernab welchen Beruf man dann im Nachgang eigentlich nachgeht. So, ich glaube, dass es grundsätzlich gut ist, wenn man empathisch ist und wenn man sich einfach in den anderen Menschen reinversetzen kann und halt einfach auch Rücksicht nimmt sozusagen. Ja, in der Theorie habe ich ehrlich gesagt wenig mit rausgenommen. Das lag aber auch schon daran, dass ich auch in den Wohngruppen oder in den Familien, in denen ich gearbeitet habe, habe ich wenig nach Buch gearbeitet, weil ich immer eher nach Gefühl gearbeitet habe. Natürlich alles das, was so mit Dokumentation zu tun hat, das musste man dann so umsetzen, weil sonst wäre ihm das in irgendeiner Form auf die Füße gefallen, weil ich ja auch viel mit Jugendämtern dann zwischendurch gearbeitet habe. Das heißt, sowas musste ich alles irgendwie machen und tun, aber alles andere habe ich immer eher nach dem Bauch und nach gefühlt nach normalem Menschenverstand agiert. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, was ist normaler Menschenverstand?
Ja, genau.
Aber I don't know, keine Ahnung. Das kann ich dir gar nicht so richtig beantworten. Ich würde mir einbilden, dass ich oft eine gute Mitte hinbekomme, sozusagen, ja, von Dingen.
Was hast du denn mit den Jugendämtern zusammen gemacht?
Naja, ich habe ja direkt nach dem Studium quasi in einer Jugendwohngruppe gearbeitet. Das heißt, da waren dann irgendwie so zwischen 8 und 11 Jugendliche waren das. Das war wie so ein Einfamilienhaus. Und dann habe ich in einem Schichtdienst gearbeitet, immer 24-Stunden-Schichten. Wir waren insgesamt vier Pädagogen für diese Wohngruppe und dann immer gewechselt. Und dann haben wir quasi die Jugendlichen da betreut, die haben da gewohnt sozusagen, die haben nicht mehr zu Hause gelebt so, und wir haben dann natürlich regelmäßig mit den Jugendämtern immer wieder überprüft, wie die Jugendlichen sich entwickeln oder auch wie die Eltern sich logischerweise entwickeln, damit die Kinder, weil das ja immer das höchste Ziel, wieder eine sogenannte Rückführung ins Elternhaus. Mhm. Und das hat man dann regelmäßig evaluiert sozusagen.
Aber was macht man da genau? Also wie sieht's vorher aus, bevor das Jugendamt kommt, und dann machst du?
Total unterschiedlich. Das kann man ja gar nicht so pauschalisieren. Also wir haben Jugendliche gehabt, die waren in der Wohngruppe, weil die Eltern komplett überfordert waren. Wir hatten aber auch, da noch gar nicht großartig irgendwas Schlimmes passiert ist sozusagen, aber sie hatten einfach eine komplette Überforderung, sind mit dem Jugendlichen per se nicht mehr klargekommen. Wir hatten aber natürlich auch sexuelle Missbräuche. Ich hatte, das werde ich nie vergessen, einen Jugendlichen, den habe ich mit dem Jugendamt und der Polizei aus dem Elternhaus sogar rausgeholt. Der hatte ein Zimmer mit nackten Betonwänden und hat so Hakenkreuze immer an die Wand geritzt, sozusagen, wirklich wie in einem Film, so, weil sein Vater quasi ein rechtsdenkender Mensch war oder ein rechtsradikaler Mensch war, sozusagen. Und das hat er sich sehr früh angenommen. Der wusste noch gar nicht, was der da tut, sozusagen. Und auch aus solchen Gründen waren Jugendliche dann in so einer Wohngruppe, so, ja. Und das waren die unterschiedlichsten Gründe, warum diese Jugendlichen in solchen Wohngruppen waren. Und das war natürlich auch eine spannende Herausforderung, weil da natürlich teilweise extreme Charaktere mit teilweise extremen Erfahrungen natürlich aufeinander geprasselt sind. Damals war ich auch noch kein Vater, da habe ich das auch ganz locker teilweise gesehen und konnte locker aufspielen. Ich glaube, das hat das dann auch gemacht, warum ich relativ gut und beliebt war, auch in dem Job sozusagen bei den Jugendlichen. Mittlerweile weiß ich gar nicht, mittlerweile könnte ich das emotional, glaube ich, gar nicht. So,
mit aber, eigenen Kindern?
Ja, also ich bin jetzt mittlerweile zweifacher Papa, so, der eine ist 7 Jahre alt, der andere ist 8 Monate. Oh. Ich glaube, emotional würde ich da mittlerweile viel zu nah dran stecken, wenn ich jetzt so eine Jugendlichen betreuen würde oder einfach ja mein Leben mit denen auch leben würde sozusagen. Das würde mir, glaube ich, sehr nahe gehen. Das ging mir damals schon relativ nahe immer, aber irgendwie konnte ich dann doch in meinem jugendlichen Wahnsinn genug Abstand gewinnen sozusagen oder hatte genug Abstand, ja.
Das glaube ich. Aber wie du hast es ja relativ lange gemacht dann auch. Also was war denn so die Einrichtung, wo du da warst?
Ich habe schon die Einrichtungen gewechselt. Ich habe eigentlich nur 3 Arbeitgeber quasi gehabt sozusagen. Ich war sehr lange bei dem Arbeitgeber Menschenskinder in Berlin. Da habe ich aber auch mehrere Gruppen durchgemacht und zum Schluss war ich in so einer sogenannten Intensivwohngruppe, wo ich dann auch Leiter werden sollte, sozusagen der Intensivwohngruppe. Intensivwohngruppe heißt, das ist so die letzte Station vor eigentlich einer geschlossenen Psychiatrie für Jugendliche. So, dementsprechend heftig war das auch. Das konnte ich aber emotional wirklich nicht lange machen, also selbst auch ohne Kinder nicht. Das heißt, glaube ich, ein halbes, dreiviertel Jahr gemacht und dann war ich wirklich unter Tränen bei meiner Frau und hab dann gesagt, ey, das geht so nicht weiter. Dann habe ich erstmal ein Jahr lang. Du, das gab so, also ne, Intensivwohngruppe war wirklich Räume abgeschlossen, damit, also Küche und sowas abgeschlossen, damit die Jugendlichen nicht an Messer und sowas alles rankommen. Und die hatten tatsächlich noch größere Verhaltensauffälligkeiten, um es vorsichtig zu sagen oder pädagogisch korrekt auszudrücken, als andere Jugendliche. Und ich hatte so ein Schlüsselerlebnis, wo sich 2 Jugendliche gestritten haben und der eine Jugendliche ein Tischbein, also der hat einfach vom Essenstisch ein Tischbein abgeschraubt, um das Ding als Baseballschläger gegen den 5-Jährigen zu benutzen. Alter, und da war so, ey, also ich habe die Situation gelöst, habe auch die Schicht noch zu Ende gemacht, bin dann wirklich aber am nächsten Morgen nach Hause gefahren und habe zu meiner Frau gesagt, ey, sorry, das geht nicht, also ich kann das so nicht mehr und habe das dann super schnell tatsächlich beendet und brauchte erstmal irgendwie positive Erlebnisse, weil damals waren noch keine Kinder bei uns im Gespräch, aber ich hatte echt Angst, irgendwie kein guter Papa zu werden, weil ich die ganze Zeit ja quasi in Anführungsstrichen nur schlimme Kinder und Jugendliche erlebt habe. Und dann, wie es so ist, Umfelder prägen einen, dann denkt man natürlich irgendwann, alle sind so, was ja Quatsch ist. Aber ich brauchte dann erstmal was Positives, habe erstmal irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr in der Kita gearbeitet mit den kleinen Hosenscheißern, die einfach gut drauf sind und das in einem relativ guten Bezirk in Berlin, im Prenzlauer Berg, um tatsächlich erstmal auch wieder positive Erlebnisse und Erfahrungen zu sammeln. So, und danach bin ich in die Familienhilfe gegangen, weil es dann tatsächlich pädagogisch dann nicht ganz so herausfordernd war für mich in der Kita und ab dann war so Familienhelfer und hab eigentlich war ich dann wie ein Lebensberater. Das war in einer Firma, die hieß Kindeswohl oder in einem Träger. Und die hatten Wohnungen angemietet und hatten aber in jeder Wohnung wie ein Büro. Da hast du dann als Pädagoge oder als Sozialarbeiter gearbeitet und eigentlich auch wirklich von früh bis abends und hast das Leben der Leute begleitet, der Familien. Und genau, das habe ich dann noch eine ganze Weile gemacht und dann kam parallel dazu schon die Musik immer weiter im Vordergrund und so, dass dann meine Frau irgendwann gesagt hat, ey Schatz, das ist hier dein großer Traum mit der Musik, du kündigst jetzt mal und setzt mal alles auf eine Karte und machst dich selbstständig. Genau.
Das kam von deiner Frau?
Naja, das war ja immer bei mir so ein schleichender Übergang sozusagen. Ich hatte ganz früher eine Band so und wir hatten aber nie ein Management oder eine Plattenfirma. Ich habe dann irgendwann angefangen, uns selbst zu managen und irgendwann hatte ich gar keinen Bock mehr auf Musik machen und habe nur noch Management quasi für uns als Band gemacht. So, das war aber eigentlich, auch wenn man uns in der Szene ein Stück weit kannte, total hobbymäßig und habe dann angefangen parallel mit Management neben dem Pädagogendasein und hatte dann auch einen ersten Künstler und die ersten Produzenten und habe das so nebenbei gemacht, so wie so ein Taschengeld sozusagen. Und irgendwann ist es so viel geworden und immer mehr geworden. Und dass ich ein Sicherheitstyp bin, ich habe immer gesagt, ich mache das so lange, das Pädagogending, bis nicht das andere wirklich vollends alle Rechnungen bezahlt. So. Und tatsächlich habe ich aber den Wald voller Bäume nicht gesehen, weil irgendwann war es eigentlich schon so, dass ich mit dem Management die Rechnung bezahlen konnte und habe das aber einfach nicht wahrgenommen. Und meine Frau hat dann gesagt, ey, merkst du das nicht? Du solltest jetzt mal hier vollständig dich selbstständig machen. Und ich hatte dann noch ein Schlüsselerlebnis, in dem auch mein heutiger Geschäftspartner im September 2014 auf mich zukam und wir ab dem Moment einfach gemeinsam besprochen haben, wie wir was tun können sozusagen. Und dann habe ich Ende 2014 schon alles vorbereitet und bin zum 01.01.2015 Vollzeit selbstständig geworden. Und ab da an ging dann alles sehr schnell.
Aber hast du bei dem, also deine letzte Station war dann in diesen
Familienwohngruppe. Familien.
Also erklär da nochmal, was man da genau macht.
Alles. Also wirklich Lebensberater, es klingt vielleicht ein Stück weit humorvoll oder überspitzt, aber eigentlich ist es das genau das. Ne? Wir hatten da, jeder Sozialarbeiter war so für 2, 3, maximal 4 Familien gleichzeitig zuständig. Und das heißt, du bist eigentlich immer von Wohnung zu Wohnung gefahren und hast dann deren Leben begleitet mit allen Terminen und mit allen alltäglichen Herausforderungen. Da gab es Familien, wo einfach die Eltern schon Probleme hatten, morgens aufzustehen, um die Kinder zu versorgen, um die pünktlich in die Kita zu bringen oder Schule zu bringen. Und dann hast du halt das ganz kleinschrittig mit denen geübt. Wie das geht, morgens aufzustehen, dem Kind Frühstück zu machen, Hygiene durchzuführen und pünktlich loszukommen. Und das waren Aufgaben, Ämtergänge waren Aufgaben, und eigentlich auch der richtige Umgang mit Kindern so. Das hat man vor allen Dingen in Berlin, also dieses Projekt war damals sehr, sehr neu. Ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt, ja. Aber das war damals in Berlin sehr neu, weil man halt gemerkt hat, dass der Staat oder der Senat Berlin mehr Geld für Kinder ausgibt, wenn die nämlich aus Familien rausgenommen werden und dann eine Rückführung wiederum, dass es teurer ist. Also hat man versucht, die Kinder direkt bei den Familien zu lassen und einfach ein Maximum an umfangreicher Betreuung irgendwie zu gewährleisten. Und das war das dann sozusagen.
Das klingt ganz schlau. Haben die, wenn du jetzt sagst, also gerade dieser Unterschied zwischen diesen Einzelfall und Wohngruppen, also das ist ja schon wirklich relativ harte Fälle und das im Vergleich zur Kita in Prenzlauer Berg. Hast du da eigentlich, gibt's da so Gemeinsamkeiten bei den, ich sag mal, wie hast du es genannt, mit den Kindern, die besonders verhaltensauffällig werden? Haben die eigentlich eine Gemeinsamkeit? Also weil das, was du sagst, wenn man als Vater überlegt, ob man das alles so richtig macht oder was so das Wichtigste ist. Gibt es eigentlich so Gemeinsamkeiten beim Thema falsch machen? Also was diese Eltern dann jeweils immer falsch gemacht haben? Oder gibt es da was?
Ich überlege gerade, also habe ich nie bewusst drüber nachgedacht. Ich würde jetzt spontan und aus dem Bauch heraus sagen, Emotionalität. Ja, also in jeglicher Hinsicht. Ich glaube, wenn du zu emotional in überschwänglicher Art bist, dann erdrückst du natürlich dein Kind irgendwie. Und gleichzeitig auch in dem anderen Extrem, wenn du dem Kind zu wenig Emotionen gibst sozusagen. Ich glaube, das sind irgendwie so Gemeinsamkeiten, dass quasi Eltern ihren Kindern emotional nicht immer gerecht werden. So, und ich sag ganz oft, ich war, glaube ich, ein mega guter Pädagoge, aber bin ganz oft, bin auch, glaube ich, ein super Papa, aber als Pädagoge innerhalb der Familie bin ich total schlecht. So, das kann man einfach vergessen. Naja, ey, weil mein Sohn mir auf jeden Fall nicht auf der Nase rumtanzt, aber der weiß schon ganz genau, wie er mich im Griff hat, im Zweifel, um welche Knöpfe er drücken muss, damit er sich nicht durchsetzt, das ist das falsche Wort, aber dass dann schon das bekommt, was er im Zweifel irgendwann irgendwie möchte. So. Und da war ich als Pädagoge in so Wohngruppen deutlich rigoroser und straighter sozusagen, ja.
Wäre das theoretisch eigentlich besser? Oder eigentlich
ja,
nicht?
Ja, theoretisch ist das auf jeden Fall besser. Hundertprozentig. Aber ey, dafür ist man, glaube ich, aber auch Elternteil und dafür hat man tatsächlich Emotionen, ne, die man bei einfach fremden Kindern, natürlich findet man vielleicht auch Kinder sympathisch oder nett oder was weiß ich, aber eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, ist einem das egal, weil dann, das wäre schlecht, ne? Das wäre nicht korrekt oder entsprechend dem Job. Aber du hast einfach keine emotionale Verbindung großartig zu fremden Kindern oder Jugendlichen so, ne? Und natürlich freut mich das, wenn ich hab mit manchen immer noch ganz sporadisch Kontakt, wenn die mir schreiben, ey, danke dir oder hier, ich mache jetzt den Job oder das und so weiter und so fort, dann freue ich mich auch, weil es dann zeigt, dass das alles nicht so umsonst war, was man so getan hat, ja. Aber eigentlich fehlt die totale emotionale Bindung und die hast du nicht, logischerweise beim eigenen Kind, ist die ja total da.
Zum Thema Musik, also diese Brücke. Also warum, wenn sie sagt, mach doch das mit der Musik, das findest du eh besser, was hat dich denn bei der Pädagogik gestört? Also was war denn da, was hat dich denn da dann eigentlich nicht mehr so gepackt? Musik einfach nur besser?
Ja, also man muss dazu sagen, dass Musik mich schon immer irgendwie begleitet hat. Das ist jetzt so ein Standardspruch, den wahrscheinlich jeder, der in dieser Branche was damit zu tun hat, auch immer so raushaut. Aber das war und ist einfach so gewesen. So, ich habe irgendwie mit 8 Jahren mir meine erste CD gekauft und das war dann nicht irgendwie Pippi Langstrumpf, sondern es war Cool in the Gang. Und das heißt, ich habe irgendwie auch immer ein Bewusstsein tatsächlich für weiß gar nicht, ob das jetzt so korrekt ist, politisch ausgedrückt, aber für die schwarze Kultur gehabt, für schwarze Musik gehabt. Das hat mich schon ganz, ganz früh gecatcht so und habe irgendwie ab auch meinem 10., 11., 12. Lebensjahr dann Hip-Hop gehört und Rap gehört und mich mit dieser Kultur massiv auseinandergesetzt sozusagen. Und ich habe immer irgendwie schon mit 15, 16 gesagt, oh, irgendwann mal ein eigenes Label haben und also eine Plattenfirma haben sozusagen und irgendwie da was tun für diese Kultur, für diese Subkultur, da habe ich total Bock drauf, das ist meins sozusagen. Das habe ich schon super früh für mich selber einfach gesagt, auch wenn es nur so ein Hirngespinst, so eine Träumerei eigentlich zu dem Zeitpunkt war. Und ein ganz groß ausschlaggebender Punkt ist natürlich, dass ich meine, man sieht es ja in der aktuellen Situation, wie wichtig eigentlich so eine gesellschaftswichtigen Jobs sind, wie Pädagogen oder Krankenschwestern und so weiter und so fort. Ist das entsprechend vergütet worden? Auf gar keinen Fall. Und das war natürlich schon auch so ein großer Punkt, wo ich einfach relativ schnell dann gemerkt habe, ey, pff, das ist ein schöner Job, das ist herausfordernd, alles gut, Selbstverwirklichung gleich null, Wirtschaftlichkeit gleich null. Dann haben, glaube ich, solche Sachen schon sehr viel dazu reingespielt, mich umzuentscheiden. Genau.
Ach, krass, ja, das ist ja gerade wieder erfreulich weit vorne in der Wahrnehmung, dass eben Pflege und Pädagogik einfach ganz lausig bezahlt werden.
Total. Also ich meine, ey, kann man ja offen drüber sprechen. Ich habe, glaube ich, durch diese 24-Stunden-Schichten, da hat man dann quasi durch diese Nachtzuschläge und Wochenendzuschläge, da habe ich schon Geld verdient auch, ne? Da bin ich dann auch mal mit irgendwie 1,9 oder 2.000 netto rausgegangen. So, das war dann irgendwie schon super, super erfreulich. Ey, aber im Normalfall hast du ja irgendwie so zwischen 1,3 und 1,5 verdient für eine 40-Stunden-Woche. Ja. Ich will mich überhaupt nicht beschweren. Damit kann man prinzipiell seine Miete bezahlen und damit kann man auch prinzipiell irgendwie Essen im Kühlschrank haben. Große Sprünge, Träume verwirklichen sind damit auf jeden Fall nicht möglich. So, und ich war aber schon immer, da sind wir wieder bei dem Ehrgeizigen, glaube ich, super ehrgeizig und habe immer gewisse Ziele für mich im Kopf gehabt, die auch dazu geführt haben, dass ich mit 25 eine Art Quarterlife-Crisis hatte, weil ich einfach dachte, scheiße, wo ist, überspitzt gesagt, wo ist die Eigentumswohnung, wo ist der Porsche, wo ist meine Frau und deine drei Kinder, so. Und habe mich da selber immer so unter Druck gesetzt und das ist natürlich mit einem normalen Pädagogengehalt oder Sozialarbeitergehalt einfach alles ja null möglich, muss man ja auch mal sagen, neben der Selbstverwirklichung, ne? Die eigentlich ja unbezahlbar ist, genau.
Aber Selbstverwirklichung im pädagogischen Bereich, gäbe es das? Also mit du, eigener Kita oder
was? Genau, witzigerweise habe ich noch irgendwo eine Konzeption rumzuliegen für eine eigene Kita, weil ich damals mit einer Kollegin beim letzten Arbeitgeber hatten wir tatsächlich überlegt, uns dann gemeinsam auch selbstständig zu machen. Ich glaube, wenn das mit der Musik auch nicht gekommen wäre so, dann hätte ich wahrscheinlich mittlerweile auch einen eigenen Träger oder irgendwie, das hätte ich wahrscheinlich schon gemacht. Also also da hätte ich mich wahrscheinlich dann doch auch irgendwie selbst verwirklicht. I don't know, aber ja.
Ja, und das mit der Musik, also der Moment, wo du jetzt gesagt hast, okay, ich breche das eine jetzt ab, das klingt dann aber auch schon so danach, das war jetzt wirtschaftlich jetzt nicht das allergrößte Opfer dann, ne, das dahinter zu lassen.
Nee, das nicht, aber wir haben zu dem Zeitpunkt, mein Sohn war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 1,5, 2 Jahre alt, haben völlig bescheuert, relativ normal, wir haben damals dann auch einen großen Kredit aufgenommen für so ein Reihenhäuschen sozusagen, ne? Also das war alles weit vor der Musik. Und hatten ja dann schon auch wirtschaftliche Verpflichtungen, weil wir dann schon geguckt haben, um das Maximum für die Familie und das eigene Wohlbefinden da natürlich auch rauszuholen. Und dementsprechend war das schon eine Herausforderung und das ist mir nicht ganz leicht gefallen, dann zu sagen, okay, man geht jetzt in die Selbstständigkeit, weil ja, mit einem offenen Kredit für eine Immobilie, dann von einem Festangestelltenverhältnis auch ich hatte ja auch einen unbefristeten Vertrag bis zur Rente sozusagen, das dann in die Selbstständigkeit zu gehen, war schon ein gewisses Risiko und im Nachgang auch eigentlich so ein bisschen bescheuert, aber irgendwie hat es sich ja gelohnt anscheinend.
Ja. Aber wie fing das dann an? Also was war dann deine erste Aufgabe? Also du meintest ja eben Musiker managen. Was macht man da?
Du, ich habe angefangen, parallel, wie gesagt, mit so Produzenten, weil ich immer ein Freund bin von organischem Wachstum und so ganz ins kalte Wasser springen, bin ich einfach kein ganz großer Freund von, sondern wärme mich dann schon auf sozusagen, ja. Ich habe angefangen erstmal mit einem Künstler und mit, ich glaube, 2 Produzenten damals und ja, das war dann nur irgendwie von Verträge verhandeln oder insgesamt Akquise quasi, dass Aufträge für die Produzenten reinkommen. Sowas hat man zu dem Zeitpunkt gemacht, ja. Bei dem Künstler war das damals so, dass wir da dann wirklich an einem Album gearbeitet haben und das auch selbst veröffentlicht haben, weil ich das auch kannte durch die eigene Band schon. Da habe ich auf total viele Strukturen zurückgegriffen, die man quasi über all die Jahre davor, die man sich schon so erarbeitet hatte. Und dann war das tatsächlich so ab Ende 14, Anfang 15, dass Nico und Axel, meine heutigen Geschäftspartner, auch da, wie gesagt, auf mich zukamen und wir gesagt haben, wir schmeißen gewisse Sachen zusammen, so, weil die wiederum auch Mandate oder Managementmandate für 1, 2 Künstler hatten und ich dann auch. Und dann haben wir es so zusammengeschmissen und haben daraus dann so ein kleines Indie-Rap-Label gegründet und haben dann im Nachgang damit gewisse Erfolge gehabt und haben, da habe ich aber auch alles gemacht. Also ne, da war auch mich um die Müllabfuhr der Künstler zu kümmern genauso gut, aber wie auch wie kriegen wir bessere Produktion ran, wie kriegen wir einen Videodreh hin, wie kriegen wir Sponsoren ran, also eigentlich auch einmal komplett rundum Paket sozusagen.
Was war mit der Müllabfuhr los?
Der Müll ist nicht abgeholt worden. Nein, keine Ahnung.
Das kam jetzt unerwartet.
Nein, ja, das war tatsächlich so. Und dann habe ich halt bei der Müllabfuhr damals angerufen und war so, ey, da ist ein Künstler, der hat jetzt eine volle Mülltonne, das geht so nicht. So, und ja, genau, auch das hat man gelöst. Aber das
Studio dann anruft.
Ey, total geil. Also das sind mittlerweile Aufgaben, die mache ich dann persönlich auch nicht mehr sozusagen. Das machen dann mittlerweile auch eher Angestellte. Aber also wenn sowas mal eintrudelt, aber ja, mit so einem, ich habe das wirklich von der Pike auf gemacht, ne? Dadurch, dass ich es nicht gelernt, studiert habe oder so weiter und so fort, war alles eh autodidaktisch und nach normalem Menschenverstand wieder mal und ganz viel Bauchgefühl und habe auch viele Fehler gemacht, glaube ich. Aber das wäre auch schlimm, wenn man die nicht gemacht hätte, weil...
Was war das zum Beispiel? Nur so für den Nachwuchs.
Alles Mögliche, glaube ich. Also von emotionaler Unsicherheit. Ich hatte damals eigentlich einen meiner besten Freunde zum Beispiel mit in die Plattenfirma geholt und stand für mich aber gleichzeitig so sehr unter Druck im ersten Jahr der Selbstständigkeit, Hauskredit. Meine Frau hat zu dem Zeitpunkt dann auch noch ihren Job zum Beispiel aufgeben müssen. Und ich war zu dem Zeitpunkt in gewissen Phasen nicht zu 100% aufrichtig zum Beispiel zu demjenigen. Und das haben wir mittlerweile so halbwegs aus der Welt geschafft. So, ne? Da war ganz lange dann auch Ruhe mit dem Freund und das haben wir so ein bisschen mittlerweile jetzt aus dem Weg räumen können, beziehungsweise sind wir noch so ein Stück weit dabei, aber das sind Fehler, die ich definitiv gemacht habe, weil ich so viel Druck für mich selber hatte, ne, Erfolgsdruck, weil ich mit da wirklich in der Musikbranche mit zwei absoluten Koryphäen mich zusammenschließen durfte, und ich wollte die nicht enttäuschen und das, also da kamen 1000 Komponenten zusammen, so, und das musste ich erst lernen und das hat was aber auch mit Erfahrung und mit Sicherheit zu tun in dem, was man da macht. Und ich glaube, es wäre was anderes gewesen, wenn ich Musikmanagement studiert hätte, ne? Dann hätte ich wahrscheinlich irgendwo mein Buch aufklappen können und auf Seite 67 gucken können, ey, ach, hier steht das, mit Freunden Business, ist doof, macht man nicht. Und dann hätte ich das Buch zugeschlagen und wäre wahrscheinlich viel besser da rausgegangen. Aber so musste ich da relativ viele Erfahrungen sammeln, wo ich auch selber manchmal auch schuld war. So, und da gab es ein paar Komponenten so, und ich glaube aber mittlerweile ist das alles ist das super gut gesettet. Ich glaube, Fehler muss man immer machen, so, ne? Mhm. Auch wenn ich schon sehr danach lebe mit Schlaue lernt von Fehlern anderer. Das ist schon so ein Motto von mir, aber manche Fehler kommt man auch nicht drum herum. Das ist manchmal so.
Ja, mit Freunden eine Firma gründen ist aber wirklich tricky, ne? Das sagen wirklich alle, inklusive mir. Das ist wirklich, da kommen ganz verschiedene Facetten,
mit
denen man vorher nicht gerechnet hat.
Absolut. Ich habe tatsächlich für mich die Erfahrung gemacht, wenn aus dem Business heraus Freundschaft entsteht, dann ist das cool sozusagen, weil man quasi schon alle Fronten kennt und man weiß, wie derjenige in einer extremen Situation auch handelt, so, ja. Mhm. Aber mit Freunden Business machen geht nicht. Also das habe ich jetzt immer wieder, da gab es noch ein, zwei nachfolgende Erlebnisse, das funktioniert nicht und da stecken dann doch zu viele Emotionen, glaube ich, drin und Erwartungen, die einfach nie erfüllt werden können. Also ich glaube, das gibt immer einen Punkt dann in solcher Zusammenarbeit, der dazu sorgt, dass man dass eine Partei enttäuscht ist. So, und dann kollidiert das quasi. Und meine Erfahrung ist, also mittlerweile ist ja aus den beiden Koryphäen, Nico und Axel damals, die mich so quasi barmherzig aufgenommen haben, haben wir ja wirklich mehrere gemeinsame Firmen und das hat sich ja auch so entwickelt, weil ich mich dann auch so entwickelt habe, wie ich mich halt entwickelt habe. Und mittlerweile ist das dann so von der kleinen Unternehmung, die wir da zusammen machen, haben die mich irgendwann ins große Ganze geholt und wir haben mittlerweile mehrere Firmen zusammen und
wieso mehrere eigentlich?
Na, weil wir haben quasi wie so eine Dachfirma zusammen. Die Firma ist Das Maschine und darunter haben wir verschiedene Abteilungen und das sind manchmal Abteilungen oder tatsächlich auch wirklich eigenständige Firmen für unterschiedliche Bereiche, ob es nur Merchandise ist, ob es Verlag möglicherweise ist oder das Plattengeschäft.
Nur mal so, ob man da jemanden kennt, frage ich mal so, als würde ich es nicht wissen. Welche Künstler habt ihr da so, die bekannt sind?
Also wir haben in der Vergangenheit hatten wir Künstler wie die 187 Straßenbande. Ich habe den Capital Bra zum Beispiel sehr jung an seiner Karriere eigentlich begleitet, bis hin zu wirklich dann den ersten ganz großen Erfolgen. Das sind so die Leute, die man aus der Vergangenheit kennt. Aktuell ist es so, dass wir Künstler haben. Contra K ist bei uns in der Firma. Den betreue ich aber nicht persönlich, aber der ist ein Künstler, der von unserer Firma mit begleitet wird. Finch Asozial. Wir haben gerade als Dienstleistungsservice zum Beispiel eine Katja Krasavice begleitet und ganz unterschiedliche Künstler tatsächlich auch. Mein Kollege Nico ist total im Dance-Bereich tätig. Da sind so Künstler wie Weiß, die wir dann veröffentlichen und so weiter und so fort. Also insgesamt sind wir, glaube ich, fast 40 Angestellte, ne? Wenn wir also mittlerweile über alle Abteilungen gesprochen. Und das ist dann doch schon heftig, was wir da, glaube ich, in den letzten 5,5 Jahren zusammen aufgebaut haben. Axel und Nico hatten da vorher schon quasi ihre Unternehmung und genau.
Ja, aber wie ist das so, wenn man jetzt Capital Bra zum Beispiel oder Contra K, wie muss man sich da die Arbeit vorstellen? Also was, wie macht man das mit denen? Wie ist das?
Weiß ich nicht. bei Contra, den begleite ich ja gar nicht im Täglichen, deswegen kann ich dir die Frage so gar nicht beantworten. Beim Capi war das tatsächlich so, dass wir richtig Karrierepläne geschmiedet haben, ne? Und das war wirklich so, wir haben jetzt hier die nächsten 12 Monate und in diesen 12 Monaten wollen wir, weil der Künstler auch so jung und hungrig ist und war schon immer sozusagen und auch so ehrgeizig war, wir bringen jetzt hier 2 Alben raus, das macht sonst niemand. Und dann habe ich auch wiederum damals, als noch die 187 Straßenbande dann mit bei uns begleitet wurde, dafür gesorgt, dass Capi da mit auf Tour gehen kann, was natürlich das, dafür gesorgt hat, dass ein größeres Publikum ihn sofort wahrgenommen hat und so weiter und so fort. Und wir haben uns einfach Pläne gemacht, wie man Sachen aufbauen kann. So. Und das haben wir dann auch recht erfolgreich, glaube ich, umgesetzt. Genau.
Also ein Ziel gesetzt und dann.
Ja, genau.
Timing.
Genau, also prinzipiell ist es immer so, dass wir als Firma oder ich als Person, glaube ich, mich an Sachen rangetraut habe, wo andere sich nicht rantrauen. Das ist irgendwas zwischen einer absoluten Bescheuertheit und Naivität zu schulden, glaube ich. Und das meine ich aber eher im positiven Sinne, ne? Weil wenn man zu lange drüber nachdenkt, dann hätte man wahrscheinlich aus anderen Gründen solche Künstler halt nicht gemacht so und oder nicht begleitet, weil man Angst hätte oder vor deren Background oder vor deren Charakteren möglicherweise. Aber ich habe das immer irgendwie gemacht und das hat zumindest bis zu einem gewissen Grad ja auch Früchte getragen für alle Seiten, glaube ich. Und ja, genau. Und das ist dann schon, da muss man dann schon sagen, dass es, glaube ich, gut war, dass ich auch in der Vergangenheit immer mit gewissen extremen Charakteren zu tun hatte. Und auch da habe ich nicht immer alles richtig gemacht, aber irgendwie war man geübt drin.
So. Wollte ich gerade fragen. Da hat wahrscheinlich, also jetzt bei, ist auch wieder, krieg ich gleich wieder einen drauf. Aber wenn ich jetzt bei 187 Straßenbande höre und eine pädagogische, ein Diplom in Pädagogik, hat wahrscheinlich ein bisschen was geholfen da an der Front, oder?
Ey, müsste man im Zweifel die Jungs auch nochmal fragen, weiß ich nicht, aber ganz verkehrt war es, glaube ich, nicht. Absolut. Also, absolut. So. Ja, ich habe gerade überlegt, aber das wäre zu sehr ins Detail und das ist dann einfach nicht richtig.
Genau. Nee, das ist aber, okay. Ja, genau. Hätte nur eine lustige Anekdote mir da. Ja. Ich vermute, die Frage, wie sieht der typische Arbeitstag aus, den wird es wahrscheinlich so nicht geben, aber versuch's doch gerne trotzdem mal so zusammenzufassen, wenn man jetzt überlegt, man geht jetzt zu einem Label oder möchte da arbeiten. Wie ist denn der typische Arbeitstag, falls es
also
gibt?
Also Naja, also ich glaube, es zeichnet uns auch ein bisschen aus. Viele in der Musikbranche fangen relativ spät an zu arbeiten und arbeiten dafür natürlich auch bis tief in der Nacht. Bei uns ist es so, oder bei mir persönlich ist es so, dass ich morgens aufstehe, meinen großen Sohn noch zur Schule bringe. Das ist mir wichtig, weil das dann so ein paar Minuten sind, die ich zumindest mit ihm verbringen kann. So, und dann bin ich schon um kurz nach acht, spätestens halb neun eigentlich im Büro, was untypisch ist für diese Branche. Arbeite eigentlich erstmal ein paar Mails ab, beziehungsweise arbeite dann auch vor. Und dann fange natürlich irgendwie ab 10 Uhr, 11 Uhr, dann fängt man an, Telefonate zu führen, E-Mails zu führen, Gespräche zu führen mit den diversen Künstlern. Also wir haben ja dann doch mittlerweile relativ viele Künstler. Auch nochmal mit anderen Kollegen sprechen. Man guckt immer, wie man Sachen optimieren kann, so weiter und so fort. Und dann vergeht so der Tag irgendwie. Also es ist jetzt so ein Standardtag, sage ich jetzt mal so. Und gegen 18 Uhr fahre ich nach Hause, es ist auch Abend mit der Familie und dann wird aber der Laptop auch wieder aufgeklappt und dann geht das meistens so bis 22, 23 Uhr und manchmal nachts, wenn ich dem Kleinen dann noch die Flasche möglicherweise gebe, wobei das oft meine Frau eher macht, werde ich dann auch wach und gucke auch nochmal aufs Handy und beantworte dann auch nochmal irgendwie 5 WhatsApp-Nachrichten und 3 E-Mails, um es am nächsten Morgen dann schon wegzuhaben. Das ist so standardmäßig sozusagen. Ansonsten ist es schon so, dass man auch viel rumkommt in dem Job. Also ich durfte durch diesen Job viel reisen schon, was mich auf jeden Fall nachfolgend geprägt hat und beeinflusst hat. Man ist sonst auch relativ viel unterwegs und führt 1000 Gespräche eigentlich und versucht eigentlich ganz viele Sachen zusammenzuführen, die für mich total logisch erscheinen, für andere dann nicht. Und
Wahrscheinlich viel Konzertmanagement und sowas dann, ne?
Ja, genau, wobei das dann schon auch spezielle Leute machen bei uns in der Firma oder externe Leute, die man dann ranholt. Bei mir persönlich geht es dann wirklich schon eher um Strategie, Kommunikationsstrategien, Businesspläne und das große Ganze wirklich nach vorne zu treiben. So, genau, das hat sich dahin entwickelt. Also früher habe ich tatsächlich auch noch sogenannte, zum Beispiel Label-Copies, das ist eigentlich so ein Stück Papier, wo eigentlich alle Daten drin stehen von so einem Musikstück, auch noch selber ausgefüllt. Mittlerweile, das mache ich dann auch nicht mehr selbst, das machen dann Kolleginnen und Kollegen. Früher habe ich auch noch Promotion selbst irgendwie gemacht und Medienpartner selbst angerufen. Auch dafür haben wir mittlerweile Leute, weil ich dann wirklich eher gucke, das große Ganze nach vorne zu treiben, für die Künstler und auch für die Firma logischerweise.
Ja. Genau. Was war denn so das Spannendste in der Musikzeit, sage ich mal so, die coolste Anekdote?
1000 Sachen spannend zu sehen. Also das war spannend zu sehen, dass wir mit so einem Album wie Palm aus Plastik, was damals Bones und Raff in einem absoluten Genie-Zeitraum geschaffen haben, das so zu begleiten sozusagen, dass man damit eigentlich nachfolgend mal 3, 4, 5 Jahre in diesem Genre musikalisch geprägt hat sozusagen. Das fand ich im Nachgang super spannend, ne? Also das haben die Jungs ja musikalisch geschaffen, so, dass wir haben es an der Seite quasi begleitet. Ich finde es immer spannend quasi und herausfordernd, junge Typen und Frauen an einer zu entdecken und mit denen einen gemeinsamen Weg zu gehen, bis dahin, dass die halt dann wirklich einen Erfolg haben, so, und dann im besten Fall auch einen großen Erfolg haben. Das liegt aber auch immer daran, dass ich, glaube ich, ich war nie Bayern München Fan, sondern ich fand als Kind immer Dortmund cool und ich glaube, das bildet sich so ein bisschen auf den Charakter auch aus, wir haben nie große Künstler gesigned, um die dann einfach irgendwie so zu arbeiten, sondern wir waren schon immer eine sogenannte Development-Firma und haben relativ jungen Künstler für uns gewonnen oder wir sind immer früh quasi mit Künstlern zusammengekommen und haben immer darin die Herausforderung gesucht, das zu entwickeln mit denen zusammen. So, und das ist, glaube ich, echt mit das Spannendste. Und wenn man dann merkt, so dass die ersten Erfolge brodeln, das ist eigentlich das Coole, ne? Nicht die ganz, ganz großen Erfolge, weil irgendwann ist es so eine Art Selbstverständlichkeit so ein bisschen, aber ich habe bei Finch, werde ich nie vergessen, haben wir letztes Jahr, das war das erste Konzert im Frühjahr von ihm in Hamburg, ausverkaufte kleiner Laden Hamburg, ich glaube Grünspan war das, ey, ausverkaufte Hütte. Und das hat so sehr gebrodelt, dass ich danach meine beiden Geschäftspartner angerufen habe und meinte so, ey, ich glaube, wir haben das nächste große Ding da. Na, obwohl da nur in Anführungsstrichen irgendwie 500 Leute im Laden waren. Aber jetzt ist es so, wenn Corona nicht wäre, dass der demnächst eigentlich jetzt in Berlin vor 9000 Leuten spielen würde, ne? Wenn die Tour jetzt nicht noch im September nochmal verschoben wird. Aber und das innerhalb so von anderthalb Jahren irgendwie zu schaffen im Team, das ist Wahnsinn. Und wie gesagt, diese kleinen Momente davor, die bringen so ein Bauchkitzeln irgendwie rein. Und das ist schön.
Das klingt doch schön. Wenn du jetzt jemanden hast, der jetzt, also es ist tatsächlich so ein bisschen die Abschlussfrage schon, wenn du jetzt alles mal nimmst, also die Pädagogikstudium, dann die Arbeit, den Wechsel in die Musik, Management, das alles nimmst, und du hast jemanden, der sich jetzt gerade überlegt, soll ich was ändern, soll ich mich verändern oder ist das gut oder ist das schlecht? Hast du da irgendwie aus deiner Erfahrung irgendeinen Ratschlag, was man da machen sollte?
Also prinzipiell, ich würde da gerne noch mal ein bisschen ausholen. Ne? Bei mir in der Schule hat man früher immer gesagt, ey, ich werde später mal asozial oder irgendwie im Knast landen, weil ich irgendwie in der Realschule auf jeden Fall ein Idiot und ein Chaot war so. Und im Nachgang muss ich für mich sagen, das war mit ein großer Antrieb sozusagen, ne, das immer all diesen Leuten zu zeigen. Und ich glaube, dass man bei allem, was man tut, immer irgendwie auf sein Herz und auf sein Bauchgefühl hören sollte. Ab und zu sollte man natürlich den Kopf schon einschalten, aber prinzipiell sollte man, glaube ich, immer auf sein Herz hören und nicht so darauf hören, was andere über einen sagen, was man kann und was man nicht kann sozusagen. Und ich glaube, dass auch sowas wie schulische Leistungen nur bedingt aussagefähig sind und das total wichtig ist, und unter Einbringung aller Aspekte quasi schon dann auch irgendwann ein gewisses Risiko zu fahren, um sich selbst zu verwirklichen. So, ich glaube, dass es super wichtig ist für einen selbst. Und du hast ja auch vorhin im Vorgespräch, glaube ich, ja auch gesagt, ne, dass viele Leute total unglücklich sind in ihrem eigentlichen Job. Und ich glaube, das könnte man alles vermeiden, weil jeder hat einfach seine Talente und seine Fähigkeiten und das, was er einfach gut kann. Jeder hat das so. Und ich glaube, es gilt nur herauszufinden, was kann man gut, um das denn gut einzusetzen. Und so ist es das bei mir. Das fällt mir zum Beispiel total schwer bei meinen Jungs. So, ne? Ich sehe den da in der Schule und denke mir so, ey, ganz ehrlich, eigentlich ist es viel wichtiger, ganz andere Eigenschaften irgendwie zu fördern, als jetzt irgendwie
Mathe.
Irgendwas in Mathe zu machen. Also, ne, ich will das jetzt auch gar nicht runterreden das ist alles wichtig, aber irgendwie aufs Leben so richtig wirst du da ja nicht ganz so vorbereitet. Und ich glaube, das kommt noch auf ganz andere Eigenschaften und Fähigkeiten und Fertigkeiten an im Leben. Ja, da auf sich selbst zu hören, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Sehr schön. Vielen Dank, Patrick. Toll, das war echt großartig.
Das freut mich, hat mir auch Spaß gemacht und
toll. Cool.
Das war Queraussteiger für heute. Ich bin André Hennen und sage German Wahnsinn vielen Dank. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt uns gerne auf Facebook oder Instagram. Also, bis nächste Woche.